Heute Morgen predige ich über Markus, Kapitel 8, Vers 31, folgende. Markus 8, Vers 31, folgende. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden und getötet werden. Und nach 3 Tagen müsse er auferstehen. Und er redete das Wort frei heraus. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an, schalt den Petrus und sprach: Hinweg von mir, Satan, denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sprach zu ihnen: Wenn jemand mit mir gehen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert seines Lebens geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündhaften Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich denke, dass Sie alle Kreuzwege kennen. Das sind Wege, die so verschiedene Stationen haben, auf denen das Leiden von Jesus dargestellt wird. Gerade in katholischen Gegenden findet man das oft oder im Gebirge, in Urlaubsgebieten. Und da kann man so von Station zu Station gehen, sich die Bilder anschauen, den Text dazu und darüber nachdenken. Jesus war hier in dieser Geschichte auch auf einem Kreuzweg, der war aber noch nicht so schön dekoriert mit einzelnen Stationen, sondern der war noch so ganz echt und persönlich. Er sagte, er ginge jetzt nach Jerusalem, um dort zu sterben. Vom Kreuz hat er noch nichts erzählt am Anfang, aber das stand dahinter. Er würde ans Kreuz gehen, um dort zu sterben und dann auferstehen. Gerade vorher hatte der Petrus gesagt, du bist Gottes Sohn. Und der Petrus war ganz begeistert, dass er das so klar ausdrücken konnte. Und jetzt hört er, dieser Gottessohn, der will in den Tod gehen und das auch noch freiwillig. Er dachte, wie kann man nur? Deshalb nahm er Jesus so ein bisschen auf die Seite und machte ihm heftige Vorwürfe. Und sagte Jesus, wie kann man nur? Wie kannst du nur dorthin gehen, um zu sterben? Hör mal, das geht doch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie solche Einstellungen kennen, die aus vermeintlicher Liebe versuchen, einen anderen von dem Weg Gottes abzubringen. Kennen Sie so Urteile von Müttern, die dann, als die Tochter fromm wurde, plötzlich sagten, du kriegst keinen Mann mehr, wenn du da weitermachst. Oder, was weiß ich, wenn du diese Schwierigkeiten hier durchstehst, das kann doch niemals Gottes Wille sein und. Manchmal versuchen wir aus vermeintlicher Liebe einen Menschen von dem Weg Gottes abzubringen, weil uns dieser Weg zu schwer erscheint. Und der Petrus hat es hier versucht. Er hat kein Glück dabei gehabt. Im Gegenteil, Jesus hat den Spieß rumgedreht und sagte, weg mit dir. Und dann kam erstaunlicherweise nicht der Name Petrus, sondern Satan. Das heißt, hier hat sich ein Freund von Jesus zu einem Sprachrohr für Satan gemacht. Und ich finde das schlimm, das wird wahrscheinlich jeder Christ auch in seinem Leben schon entdeckt haben, dass manchmal so nicht Gott durch uns hindurch spricht und redet, sondern wir zu einer Stimme des Versuchers werden können für einen anderen, indem wir ihm irgendeinen Rat geben oder ihn zu irgendetwas einladen, was keineswegs gut ist. Der Satan macht immer einen Bogen ums Kreuz. Der Satan macht immer einen Bogen ums Kreuz. Und deshalb auch hier diese Stimme, ja, der Weg sollte am Kreuz vorbeiführen, denn dort würde ja der Satan seine Macht über die Menschen verlieren. Die Macht hat er nur durch die Schuld der Sünde im Leben der Menschen. Dass der Satan immer einen Bogen ums Kreuz macht, können Sie in vielen Sekten studieren, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, machen auch einen Bogen ums Kreuz. Bei ihnen spielt die Erlösung, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat, überhaupt keine Rolle. Oder denken Sie an den Islam, eine andere Religion, die sehr viele Geschichten von Jesus aus der Bibel wiederbringt. Aber erstens hat Gott keinen Sohn dort, von Jesus wird als einem Propheten gesprochen, aber der ist niemals am Kreuz gestorben. Das war nur so ein Scheinerlebnis, der ist nicht am Kreuz wirklich gestorben. Das heißt, der Feind Gottes macht immer einen Bogen um das Kreuz. Damit möchte er nichts zu tun haben. Und ich erinnere mich noch, dass ein Klassenkamerad von mir kurz vor dem Abitur, immer wenn wir in einen anderen Klassenraum kamen, und manche Schulen haben ja solche frommen Gewohnheiten, dass sie so immer über die Tür oder sonst wohin ein Kreuz hängen, sobald wir in einen Klassenraum kamen, wo so ein Kreuz an der Wand hing, zack, schnappte er es und warf es irgendwo unter die Bank. Auch Menschen möchten mit dem Kreuz in dieser oder jener Weise manchmal nichts zu tun haben. Jesus wusste, ich gehe diesen Weg, er ist in der Bibel schon vorgeschrieben für mich und ich bin gerne bereit, Gottes Wille zu tun, aus Liebe zu meinem Vater und zu euch, für die ich sterbe. Dann geht er aber einen Punkt weiter und sagt, auch für seine Freunde und für die, die mit ihm gehen wollen, wäre es wichtig, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es, wenn ein Mensch sein Kreuz auf sich nimmt? Gut, manche hängt morgens sich das Kreuz um als Schmuckstück oder was weiß ich, hat es wirklich in seiner Wohnung öfters einmal irgendwo hängen. Manche versteht unter dem Kreuz, dass man auf sich nimmt, die Schwierigkeiten, die man auf sich nimmt. Da gibt es ja so nette und rührende Geschichten, wie einer sagt, mein Kreuz ist mir viel zu schwer und dann darf er unter all den Kreuzen auswählen, die die Leute in seinem Ort noch haben und schließlich nimmt er das Kleinste und sieht da, es war seines. So eine nette erfundene Geschichte, jeder stöhnt unter seinen Schwierigkeiten, aber Gott weiß, was wir tragen können. Aber das ist hier noch nicht einmal gemeint, wenn Jesus sagt, er nehme sein Kreuz auf sich, heißt es nicht in erster Linie, der soll seine Schwierigkeiten tragen lernen, sondern etwas ganz anderes. Andere verstehen darunter, sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet, immer den unteren Weg zu gehen. Wenn ich das höre, sträubt sich in mir immer irgendetwas dagegen. Es klingt so etwas nach aufgesetzter Demut, immer den unteren Weg gehen. Woher weiß ich denn, dass der untere Weg Gottes Weg ist? Es geht darum, dass wir seinen Weg gehen, nicht den unteren Weg. Es kann einmal der untere Weg sein, es kann aber auch ein ganz anderer Weg werden. Wenn Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich, bedeutet das nicht in erster Linie, dass man Schwierigkeiten erträgt oder irgendwie den unteren Weg sucht, sondern das Kreuz damals war ein Hinrichtungsgegenstand. Das heißt, wer sein Kreuz auf sich nimmt, der ist bereit, sein ganzes Lebensrecht in den Tod zu geben. So wie der Paulus das später mal sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich habe alles Recht auf mich an Christus abgegeben. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, zu sagen, mein Lebensrecht habe ich Christus übergeben, ich bin mit ihm gestorben. Für viele von uns ist das sicher Theorie, dass man sagt, gut, ich habe das gehört, aber wie sieht das in meinem Leben aus, kann ich das glauben? Ein oder zwei Beispiele, netter oder weniger netter Art, so eine kleine Anekdote aus dem Leben von Sokrates, da ging es um das Stichwort Selbstverleugnung, das ist aber ganz ähnlich. Der Sokrates hatte einen Bekannten und er schickte seinen Diener zu diesem Bekannten, um irgendetwas zu besprechen oder zu erledigen. Und dieser Diener kam zurück und sagte, ja, der Diener von diesem Bekannten sagte mir, sein Herr wäre nicht da. Aber der Sokrates wusste genau, der ist da. Also schickte er wieder einen Diener dorthin, ein andermal, und sieh da, der Herr war schon wieder nicht da, obwohl er wusste, der ist da. Das heißt, er hat sich verleugnen lassen, dieser Bekannte. Und nach einiger Zeit kam der Diener dieses Bekannten zum Sokrates und der Sokrates ging selbst an die Tür, machte ihm auf und er sagte, er wollte Sokrates sprechen, sagte, der Sokrates ist nicht da. Machte die Tür zu und schickte ihn weg. Der Bekannte beschwerte sich dann einige Zeit danach bei ihm und sagte, hör mal, wie kannst du meinen Diener wegschicken, indem du ihm sagst, der Sokrates wäre nicht da, wo du doch selbst an der Tür warst. Und er sagte, ja, was ist denn mehr wert, das Wort eines Herrn oder das Wort eines Dieners? Sagt er, klar, das Wort eines Herrn. Sagt er, siehst du, ich musste deinem Diener glauben, dass du nicht da warst. Obwohl ich ja wusste, dass du da warst. So sollte doch dein Diener wenigstens mir glauben, dass ich nicht da bin. Das bedeutet Selbstverleugnung, dass man behauptet, jemand ist nicht da. Und wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und in diesem Zusammenhang auch er verleugne sich selbst, dann soll derjenige also eine Lebenseinstellung gewinnen, die bedeutet, ich bin nicht da. Das heißt, wenn Sorgen kommen, ich bin nicht ansprechbar für sie. Wenn es um persönliche Lebenspläne geht, oh, das muss Jesus erledigen, ich bin dafür nicht ansprechbar. Wenn es um Zeiteinteilung geht, ich bin nicht der Zuständige dafür, Herr Jesus, was hast du vor damit? Das wäre Selbstverleugnung, also die Dinge weiterzuleiten an Jesus und zu sagen, ich bin dafür nicht da. Ein anderes Beispiel von einem Bekannten von mir, der früher mal Finanzbeamter war, und Beamte haben so ihre eigene Mentalität manchmal, und er sagte immer, wenn in unserer Abteilung irgendetwas zu schwierig war, wir ein Problem nicht gleich lösen konnten, dann guckten wir unsere Dienstordnung und Verteilung auf, ja, da gibt es irgend so einen Schrieb, wie die Arbeit auf die einzelnen Abteilungen verteilt wird. Das lasen wir ganz gründlich durch und dann stellten wir immer fest, für diese spezielle Aufgabe ist eine andere Abteilung zuständig. Und da gab es so einen wunderbaren Stempel bei uns, den haben wir gerne benutzt, da stand drauf, nicht zuständig. Oben auf die Akte gesetzt und weitergeschoben. Er brachte das als Beispiel und sagte, es wäre doch schön, wenn viele Dinge in unserem Leben solch einen Stempel bekämen. So Dinge, wo uns einer beleidigt und wir jetzt reagieren wollen, aber dann käme so dieser Stempel nicht zuständig. Weiterschieben an Jesus. Und ähnliche Dinge, wenn wir immer feststellen, nicht zuständig, Jesus ist zuständig. Genau darum geht es, wenn also Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, er verleugne sich selbst, ist es keine Form der Selbstverneinung, so dass man sich psychisch irgendwo da in die Asche setzt, sondern einfach, dass man feststellt, ich bin mit Christus das Recht auf mein Leben losgeworden und habe es an Gott weitergegeben. Und deshalb wäre es schön, wenn wir schneller diese Einstellung gewinnen, Herr Jesus, lebe du durch mich. Jemand sagte sehr nett als Wortspiel, dadurch, dass uns Jesus am Kreuz erlöst hat, hat er uns den Himmel zur Heimat gemacht. Dadurch, dass uns Jesus am Kreuz erlöst hat, hat er uns den Himmel zur Heimat gemacht. Aber dadurch, dass Christus in uns lebt, macht Gott die Erde zu seiner Werkstatt. Ja, dadurch, dass er uns erlöst hat, hat er uns den Himmel zur Heimat gemacht. Aber dadurch, dass Christus in mir lebt, macht er mein Leben bzw. auf der Erde jetzt zu seiner Werkstatt. Und er möchte damit etwas tun. Ich denke an einen Mann, den mancher von uns kennt, den Begründer der Fackelträgerbewegung, Jan Thomas, der Medizin studierte, um Missionsarzt zu werden und dann eben feststellte, ich habe 7 Jahre für Gott mir alle Beine ausgerissen und bin so richtig kaputt und fertig und muss feststellen, ich habe nichts erreicht. Es sind keine Leute zum Glauben gekommen, hat sich nichts getan. Und wenn ich jetzt als Missionsarzt irgendwo hinginge, wie wäre es dann dort? Genauso, ob ich hier in England lebe jetzt und mir die Beine für Gott ausreiße oder dort, spielt keine Rolle, der Erfolg wäre wahrscheinlich derselbe. Und dann hat er das begriffen, dass er bisher immer versuchte, für Gott zu leben und zu arbeiten. Und dann hat er die zweite Hälfte des Evangeliums begriffen, nämlich, dass Christus in uns lebt und dass er sein Leben durch uns leben möchte, damit wir nicht mehr für Gott leben, sondern Christus durch uns lebt. Es scheint dabei nur um Vokabeln zu gehen, aber seit der Zeit kamen viele Menschen zum Glauben durch ihn. Er spürte, mein Leben hat eine andere Kraft gewonnen, weil jetzt Gott am Werk ist. Die erste Hälfte des Evangeliums heißt, Christus starb am Kreuz für mich, um mich mit Gott zu versöhnen. Und die zweite Hälfte heißt, Christus lebt sein Leben durch mich, um mich zu gebrauchen zur Ehre Gottes. Hier ist dann noch die Rede davon, dass man auch die ganze Welt gewinnen könnte, aber wenn man sein Leben vor Gott einbüßt, würde das nichts bringen. Die ganze Welt gewinnen will wahrscheinlich keiner von uns, aber vielleicht will er seine kleine Welt gewinnen. Wir leben ja oft für Zuschauer. Ich studierte in Heidelberg am Ende und unser Seminar war direkt am Omnibusparkplatz. Ich saß dort ziemlich lange, weil ich jeden Tag mich vorbereitet habe, dann auch auf mein Examen. Und konnte so über Heidelberg schauen, aber ich sah diesen Parkplatz nicht, obwohl er direkt vor meinem Fenster dort war. Und dann habe ich so einen inneren Wettbewerb mit mir selbst gemacht. Und zwar immer, wenn diese Omnibusse ankamen und die Leute ausstiegen und so lachten und sich unterhielten, habe ich immer versucht rauszukriegen anhand ihres Lachens, ob das eine zweigeschlechtliche Besatzung dieses Busses war oder nur eine eingeschlechtliche Besatzung. Das heißt, ob da nur Frauen kamen, ob da nur Männer kamen oder ob da Frauen und Männer kamen. Ich habe mich nie getäuscht, und zwar habe ich das immer an ihrem Lachen erkannt. Wenn sie ausstiegen, an der Art, wie sie lachten, merkte ich immer, aha, da ist das andere Geschlecht auch vertreten, auch wenn ich das andere Geschlecht nicht hörte. Dann wäre es ja kein Wunder gewesen, das rauszukriegen. Warum? Wenn ich weiß, da ist so ein Zuhörer, dann gibt es so ein gewisses affektiertes Lachen, so ein bisschen aufgesetzt, so ein bisschen übersteigert, weil wir für Zuhörer oder Zuschauer leben. Das war jetzt nur so ein winziges Beispiel. Wir leben oft für Zuschauer, um in deren Augen oder Ohren ganz nett oder gut dazustehen. Mancher erobert sich so seine kleine Welt, da hat ja kaum jemand was dagegen. Mancher auch seine große Welt und mancher geht so weit, wie wir das früher auch mal in unserem Volk sagten, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Was steckt dahinter? Die Idee einer Selbstvergottung. Ich denke, sie wollen sich nicht selbst vergotten, aber diese Haltung kann alleine, so wie jedes kleine Kind sie irgendwann entwickelt, hat auch jeder von uns. Ich kann meine Probleme alleine lösen, Gott möchte mir ein bisschen dabei helfen. Das ist diese Kann-Alleine-Haltung. Statt Gott zu sagen, ich bin gespannt, wie du das löst und wie du mich dabei einspannst. Auch wenn die Zahl von Christen wächst, kann das in einer Gemeinde ein Segen sein oder auch ein Problem. Wenn ich spüre, ich stehe nicht mehr ganz alleine da, da gibt es noch mehr von meiner Sorte, dann kann ich mich sozusagen von einer Gemeinde oder einer Bewegung mittragen lassen. Ich muss nicht mehr so engagiert leben. Ich kann ein bisschen mitgetragen werden. Und in dem Wort tragen entwickelt sich auch schnell ein anderes Wort, nämlich das Wort Trägheit. Und aus der Nachfolge wird sehr schnell ein Mitläufer. Wenn ich mit dabei bin, das reicht doch. Ob ich da noch wirklich so engagiert bin, ist eine andere Frage. Manchmal leben wir nur so ein halbes Christsein. Wir wissen, Gott hat mir die Schuld vergeben und darüber freue ich mich. Aber die andere Hälfte wäre ja, Christus lebt in mir und deshalb möchte er mich gebrauchen. Selbstvergottung ist nichts, was jemand von uns anstrebt und trotzdem haben wir oft diese Haltung, kann alleine. In der Politik erleben wir dieses Modell der Selbstvergottung im Moment sehr stark. Selbstvergottung führt immer zur Selbstzerstörung. Selbstvergottung führt immer zur Selbstzerstörung, weil es eine Bindung an Satan ist, der gerne Gott sein möchte und in der Bibel steht, der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, alles, was in diese Richtung liegt, führt, auch wenn es nach oben geht, immer in die Selbstzerstörung hinein, egal wie. Die Frage war am Einstieg, kennen Sie Kreuzwege? Jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Kreuzwege von irgendwoher. Die Frage, gibt es auch in meinem Leben solche Kreuzwege, solche Stationen, wo ich langsam begreife, es geht zum Kreuz. Ich muss das lernen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, egal ob ich jetzt Christ bin oder noch keiner bin. Für manchen ist das ein sehr schwerer Weg, ein Weg der Selbstverzweiflung, ein Weg häufigen Versagens, ein Weg, wo man vielleicht sogar im eigenen Leben die Achtung vor sich selbst verloren hat und dann doch entdeckt, da ist jemand, der mich persönlich sehr liebt und der kann mein Leben von innen her verändern. Kennen Sie Kreuzwege? Ich denke, jeder kennt sie, ist aber auch die Frage, kenne ich diesen Weg in meinem eigenen Leben, dass ich mein Lebensrecht an Christus preisgebe, damit er sein Leben durch mich hindurch lebt. Das sagt sein Wort und das wäre gut, wenn wir das verstehen, weil dann sehr viel Krampf in unserem Leben abfallen würde. Jemand, der von sich selbst erlöst ist, ist sicher sehr frei. Frei für Gott und sein Werk durch ihn. Paulus konnte sagen, für mich ist Christus mein Leben. Christus ist mein Leben. Und dann ging der Satz allerdings noch weiter, Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Und Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? Weil dann Gott sein ganzes Leben in Christus durch mich hindurch lebt. Ich weiß, dass das für viele von uns ein Stück Theorie ist. Für mich sicher auch in mancher Beziehung noch. Aber ich wünsche Ihnen und auch mir persönlich, das zu glauben und auch zu erfahren, was hier ausgedrückt ist, dass Christus durch uns hindurch lebt. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du uns nicht nur von der Schuld der Sünde befreist, durch deinen Tod, sondern auch von der Macht der Sünde durch dein Leben. Schenke, dass es auch in unserem Leben geschieht und dass wir dir zur Verfügung stehen. Amen.